Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.
Wilde Stadt, lange Nacht, schnelles Date. So lautet der Titel der neuen Ausgabe von Dumont auf Sendung, der Podcast mit Büchern. Und am Mikrofon begrüßen Sie ganz herzlich Tabea Sörgel
und Martin Becker. Eine lange Nacht haben wir heute zwar noch nicht hinter uns, durchaus aber schon einen sehr langen und sehr schönen Abend. Wir waren nämlich gerade beim Date mit Dumont. Was genau es damit auf sich hat, das werden wir gleich unter anderem im Gespräch mit Thorsten Woiwod ergründen. Obwohl er schon ganz, ganz, ganz viel heute Abend geredet hat, wird er sich gleich die Zeit nehmen, in einem leeren Büro sich auch noch mit uns zu unterhalten. Dieses Date mit Dumont dient dem Austausch. Dieses Date mit Dumont hat auch den Zweck, die Bücher kennenzulernen, die jetzt gerade im Dumont Buchverlag erschienen sind. Hören wir doch mal rein, wie das so abläuft.
Ja, herzlich willkommen zu unserem dritten Date mit Dumont. Wir sind sehr stolz, dass Sie so viele sind. Beim ersten Date mit Dumont hatten wir, glaube ich, 25 Gäste.
Nee, 14.
War auch schön.
Das Date mit Dumont ist nicht das Einzige, worüber wir heute reden wollen. Unter anderem wollen wir auch sprechen über Wilde grüne Stadt von Marius Hulpe. Dazu werden wir mit Marius Hulpe über diesen ganz besonderen Familienroman auch direkt reden.
Außerdem unterhalten wir uns über Stig Saterbuckens Roman Durch die Nacht.
Jetzt aber machen wir uns zuerst einmal auf den Weg durch den Gang. Wir werden jetzt nämlich Thorsten Woiwod treffen in seinem Büro und gucken, ob er überhaupt noch Stimme hat, um sich mit uns zu unterhalten. Gehen wir los?
Auf geht's.
Jetzt haben wir uns in ein Büro verkrochen, zusammen mit Thorsten Woiwod. Thorsten, das war jetzt gerade das Date mit Dumont. Wir hatten sozusagen ja dann auch ein Date mit dir und mit euch allen hier im Verlag. Die Hörerinnen und Hörer wissen das ja nicht so genau. Kann man sagen, wie das überhaupt alles gelaufen ist, wie es war, rein jetzt vom Prozedere her? Vielleicht können wir das mal erzählen.
Ja, tatsächlich war es auch für mich das allererste Date mit Dumont, seitdem ich hier im Verlag arbeite. Vielleicht kann man sich das Konzept ein bisschen so vorstellen, dass es dem des Podcasts gar nicht so unähnlich ist, weil es soll natürlich auch einerseits einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen, soll vor allem natürlich einen persönlichen Austausch und ein persönliches Aufeinandertreffen ermöglichen zwischen uns im Verlag und den vielen Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Pressevertreter sind auch dabei gewesen und einige Bloggerinnen und Blogger auch. Und ja, das Date mit Dumont ist eben zum persönlichen Austausch da, aber eben auch, um ein bisschen Einblicke in die Verlagsarbeit zu geben, wie Bücher entstehen, welche Geschichten dorthinter stehen und ja, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie vielfältig die Arbeit im Verlag eben auch ist.
Also ernste Konkurrenz für uns, ja?
Aber deutlich unregelmäßigere. Also State mit Dumont. Ja, genau, ja.
Und wie läuft das ab? Was macht ihr denn da?
Ja, das ist wirklich uns überlassen. Also die Titelauswahl, die Konstellation in den einzelnen Gruppen. Es ist so, dass es insgesamt 7 Gruppen gibt hier im Verlag. Ganz bunt zusammengemischt. Das ist einmal zum Beispiel Lektorat und Herstellung, um zwei grundsätzlich verschiedene eigentlich Arbeiten vorzustellen, aber auch die Verschränkung dieser beiden Arbeiten. Und es lief jetzt so ab, dass die Besucherinnen und Besucher die verschiedenen Büros und die verschiedenen Gruppen durchlaufen und in 10-Minuten-Slots dann titelspezifisch die Arbeiten quasi dargestellt werden.
Thorsten, für dich selbst war der Weg nicht nur zu diesem Date mit Dumont, sondern auch zu Dumont an sich in deinem Leben ja schon extrem interessant. Ich glaube, man darf das ruhig verraten, wenn wir diesen Schritt zurück machen. Du hast eine große Liebe zu Büchern und auch zu Bibliotheken, wenn ich da richtig informiert bin, oder?
Ja, wobei ich das gar nicht so exklusiv habe, diese Liebe zu Büchern und Bücherorten vor allem. Und es war irgendwie dann fast ein logischer Schritt am Ende, aber gleichzeitig auch von vielen Zufällen geprägt, dass es dann am Ende hier bei Dumont irgendwie ein Zusammenkommen gefunden hat. Weil tatsächlich ist es so, dass ich ganz ursprünglich auch studiert habe, Germanistik studiert habe, habe das Studium nach dem Grundstudium abgebrochen, bin Buchhändler geworden, habe allerdings auch im Buchhandel sehr schnell die Seiten gewechselt, in die Verwaltung, in den Online-Bereich, weil mich das von Anfang an sehr, sehr interessiert hat. Bin dann zwischenzeitlich auf Bücher- bzw. Buchhandelsweltreise gegangen, durfte darüber sogar auch 2 Bücher verfassen und bin dann anschließend hier bei Dumont gelandet und unglaublich glücklich, dass es ja diese Konstellation nun gibt.
Also ein immer fortwährendes Date mit Dumont.
Richtig, genau, ja.
Ja, jetzt bist du verantwortlich für Online-PR und Social Media. Du kannst ja vielleicht mal einem analogen Menschen wie mir erklären, was es eigentlich bedeutet.
Im Grunde ist es tatsächlich schlichtweg ein Übertrag der Arbeit, die im Offline-Bereich stattfindet, ja, in die Online-Welt. Weil es ist natürlich schon so, dass wenn man sich nicht nur die Buchbranche allgemein anschaut, sondern auch die Medienlandschaft, dass der Medienkonsum eine sehr, sehr tiefgreifende Veränderung vollzieht. Und besonders die jüngere Generation lässt sich inzwischen ja viel, viel besser im Online-Bereich erreichen. Und ja, im Grunde besteht die Arbeit oder meine Arbeit daraus und darin, unsere schönen Bücher in der Online-Welt ins Gespräch zu bringen und potenziell interessierte Leserinnen und Leser eben überall dort zu erreichen, wo sie sich eben aufhalten.
Leserinnen und Leser dort zu erreichen, wo sie sich aufhalten und manchmal auch im Dumont Buchverlag. Darum ging es auch bei dem Date mit Dumont. Unter anderem war dabei auch das Buch von Marius Hulpe Thema. Wilde grüne Stadt heißt es und wir haben uns zusammen einmal umgehört, was es zu diesem Titel zu erzählen gibt.
Es ist eine Familiengeschichte, die angesiedelt ist gar nicht weit von hier, nämlich in Soest. Das wird in dem Roman gar nicht namentlich genannt, aber wir sind ja unter uns, darum verrate ich das jetzt einfach mal. Und es ist aber letztlich eine Familiengeschichte, die zwischen dem Iran und Deutschland angesiedelt ist und naja, von der Weltpolitik, so muss man es wirklich sagen, im Klammergriff befindet sich diese Familie, denn eine der Hauptfiguren der Geschichte, Reza, wird in den 60er Jahren vom Schah-Regime als Spion nach Deutschland geschickt, nach einem Disziplinarvergehen, und wird dahin geschickt, einfach um sich ein Leben aufzubauen, da inkognito zu sein und im Grunde genommen Wissen in die Heimat zu transferieren, um den Iran aufbauen zu können, mit dem westlichen Wissen zu füttern.
Das also gibt es zu erzählen über Wilde grüne Stadt von Marius Hulpe. Thorsten, wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, dass du ja hier im Verlag sehr digital unterwegs bist. Wie geht's dir eigentlich persönlich? Bist du da so komplett analog, was das Bücherlesen angeht? Brauchst du immer wirklich die beiden Buchdeckel in der Hand?
Oh, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Bei mir unterscheidet sich das tatsächlich, und zwar insofern, ja, was der Leseanlass ist. Also ich finde es, wenn wir jetzt zum Beispiel die allerersten Teilmanuskript und Leseproben bekommen, dann ist das oft digital der Fall. Und das finde ich in diesem Fall auch sehr, sehr praktisch, weil ganz oft arbeitet man dann auch mit diesen Unterlagen, mit diesen Manuskripten und kann dann ganz praktischerweise auch prägnante Textstellen, die man vielleicht später nochmal benötigt, direkt rauskopieren. Und insofern ist dieser Teil dann deutlich digital. Wenn ich jetzt aber tatsächlich so im Alltag und ganz persönlich lesend unterwegs bin, dann bevorzuge ich tatsächlich weiterhin die Printvariante.
In der Printvariante ist beispielsweise der Roman von Marius Hulpe nicht nur sehr schön anzuschauen, sondern auch ein wenig gewichtig mit seinen 400 Seiten. Aber es sind 400 Seiten, die gut gefüllt sind mit einer komplexen Familiengeschichte. Und der Vorteil hier bei uns bei Dumont auf Sendung ist ja, wir belassen es nicht nur bei den Inhaltsangaben, wir können auch mit den Autorinnen und Autoren selbst reden. Tabea und ich haben Marius Hulpe erreicht und mit ihm über seinen Roman Wilde grüne Stadt gesprochen. Marius, du hast länger in Krakau gelebt und auch in Südostasien. Dein Roman wiederum spielt unter anderem in der westdeutschen Provinz. Warum eigentlich gerade da und jetzt nicht in Polen oder Indonesien?
Polen oder auch Indonesien, das sind ganz andere Themen für mich, für mein Schreiben. Das sind sozusagen die externen, außer mir liegenden Themen. Und das Thema dieses Romans ist eben eins, das schon wiederum sehr viel näher bei mir liegt. Also es hat eine Art biografischen Kern, wobei ich das Biografische auch immer gar nicht in den Mittelpunkt rücken würde. Es ist so etwas, das eine bestimmte Erfahrung betrifft. Und diese Erfahrung hat mit sehr vielen Dingen etwas zu tun, auch mit natürlich den Themen, die uns gerade so umfliegen, Heimat, Fremdheit. Und da ist es eben so gewesen, dass mir diese Perspektive schon sehr lange auf den Fingern brannte. Ich aber immer gedacht hatte, dass dieses Thema sehr viel später erst zu einem Text oder einem Buch wird. Nur hat es sich dann in den letzten Jahren, muss man sagen, immer stärker verdichtet. Und ja, jetzt ist er da.
Es geht in deinem Roman um Resa, Clara und Niklas. Da könnte man ja im ersten Moment denken, ganz klassisch Mutter, Vater, Kind. Aber diese Familie ist so gar nicht konventionell, besonders nicht für das Westfalen der 70er und 80er, oder?
Da geht es im Grunde los, wobei sogar noch viel früher. Eigentlich setzt der Roman ja ein im Iran der ganz frühen 60er, fast schon späten 50er Jahre. Und da herrscht ja im Grunde auch noch ein Regime, das mit dem heutigen gar nicht vergleichbar ist. Das heißt, wir haben ein weitgehend säkuläres Regime im Iran, in dem dieser Reza eben ein Soldat ist und beim Militär seine Übungen macht, dann allerdings ausschert. Und da kommen wir jetzt vielleicht schon zu der Gemeinsamkeit mit Clara und auch mit deren gemeinsamen Kind Niklas. Es gibt da so dieses Momentum, sich in einem Kampf zu befinden, gegen die Angst, eigentlich nicht in dieses System zu passen.
Die Geschichte des Romans spielt in mehreren Ländern und das Erzählte erstreckt sich ja auch über einen Zeitraum von vielen Jahrzehnten. Auch das Personal ist sehr umfangreich. Ich persönlich dachte, das ist für ein Debüt echt erstaunlich. Hast du bei dieser Materialfülle bei der Arbeit manchmal gedacht, ui, das hätte ich vielleicht doch eine Nummer kleiner machen sollen? Wie hast du das bewältigt, dieses ganze Material?
Ja, kleiner ließ es sich eigentlich nicht mehr machen. Das ist der Stoff, den ich als solchen im weitesten Sinne kenne. Ich habe ihn natürlich literarisch verformt, umgeformt. Aber das ist der Stoff, auch das Unwahrscheinliche an diesem Stoff. Denn ich bin kein Freund von Texten, die immer wieder auf das abheben, was eigentlich erwartbar ist oder das, was man gesellschaftlich kennt, sondern habe ich auch eigentlich erst dieses Recht dazu empfunden, diesen Roman zu schreiben, indem ich mir klar gemacht habe, ja, das ist eine Geschichte, die eigentlich nur Leute wie ich erzählen können, die da diese Doppelperspektive haben und auf der anderen Seite aber überhaupt nicht migrantisch aufgewachsen sind, also in einem katholischen Umfeld groß geworden sind, und aber dennoch diese Erfahrungen von Alltagsrassismus und dergleichen machen. Das ist erstmal das Urmotiv, warum es überhaupt mich so sehr dahin gedrängt hat, diesen Roman zu erzählen. Und auf der anderen Seite kommen da aber diese vielen kleinen Nebenmomente hinzu, die die Geschichte zwar auf der einen Seite noch viel unwahrscheinlicher machen, aber genau das ist es eben, was ich erzählen wollte. Das Ganze hat eben seine Anleihe in der Wirklichkeit irgendwo und ist auch mal eine Frage, was ist Wahrheit in der Literatur? Der deutschsprachige Literatur, Wahrheitsbegriff in der Literatur ist ja häufig, sieht er so aus, eine Geschichte ist wahr, ist gut, wenn sie wahr ist. Und im Persischen ist es ja andersherum im Grunde. Da ist eine Geschichte wahr, wenn sie gut ist.
Angefangen hast du ja unter anderem als Lyriker. Und ich finde, das merkt man der Sprache von Wilde grüne Stadt auch deutlich an. Kann man das Schreiben von Poesie eigentlich beim Romanschreiben auch gut gebrauchen oder ist das einfach gar nicht zu vergleichen?
Das sind schon zwei völlig unterschiedliche Zustände des Schreibens. Was mir immer wichtig ist, dass das Schreiben auf der einen oder auf der anderen Seite diese Dichte hat, eine gewisse Erdschwere, wenn ich das gern hat. Ich möchte nicht mit... Ich bin kein Leser von Texten, bei denen ich mit irgendeinem coolen Ich-Erzähler dahin durchrausche und eigentlich das erzählt bekomme, was ich ohnehin schon weiß, sondern ich möchte erstens gern, das erwarte ich von mir selbst als Erzähler, wenn ich schon erzähle und keine Lyrik schreibe, erwarte ich diese Kombination aus Unwahrscheinlichkeit und erzählerischer Dichte. Und zugleich muss man ehrlicherweise wiederum zugestehen, ich bin auch kein Josef Winkler. Also ich erzähle auch nicht wie in Natura Morta, also die reine Dichte, sondern es geht schon auch um Handlung. Nur Handlung kann ich erst dann als solche eigentlich akzeptieren, wenn die Sprache mich durch das Buch trägt, durch den Text trägt.
Du bist ja, das haben wir auch schon thematisiert, gerade viel unterwegs. Jetzt gerade kommst du aus Prag zurück, lebst eigentlich in Berlin. Kannst du eigentlich bei diesem Unterwegssein gut schreiben? Und damit verbunden, gibt es eigentlich schon Pläne für die Zeit jetzt nach Wilde Grüne Stadt?
Ja, das Unterwegssein ist eigentlich manchmal wie so ein Brustlöser. Im ersten Moment ist dann natürlich der Stress und ist die Bewegung und man muss sich Tickets buchen und durch die Welt rauschen irgendwie. Aber das ist ja auch alles hochinteressant und das ist auch ganz normal. Man sitzt dann irgendwann aber auch mal ruhig in seinem Zugabteil und hat dann seine Blätter vor sich und das ist schon so. Wenn da die Landschaften an einem vorbeirauschen, auch diese deutschen Landschaften, die sich dann jetzt beim letzten Mal dann allmählich in diese tschechischen Landschaften verwandeln und man auch ganz klar diese historische Grenze erkennt. Also man im Reisen werden eigentlich historische Schichtungen erst sichtbar und das hilft natürlich beim Schreiben unwahrscheinlich. Es hilft auch in einem relativ abgeschotteten Raum mal zu sein, nicht immer. Also das Leben brauche ich trotzdem immer noch fürs Schreiben. Aber um dieses Leben dann nachher auch wieder verarbeiten zu können und überhaupt Text daraus werden zu lassen, dafür sind solche Reisen, auch solche Literaturstipendien und Aufenthalte an ganz fremden Orten enorm hilfreich.
Und sitzt du schon am nächsten Projekt?
Ja, das war die andere Frage, genau. Also es gibt Texte, die könnten demnächst in einen Kurzgeschichtenband münden. Ja, das ist das eine. Und dann, also das ist wirklich nochmal eine ganz isolierte Geschichte und das ist nochmal auch ein eigenes Erzählen. Dann aber bietet die Wilde Grüne Stadt auch noch einiges mehr an Stoffen, muss ich zugeben. Und an diesen Stoffen bin ich auch dran, habe da so 3-4 Kerntopologie, die ich gerade bearbeite. Und einer kristallisiert sich jetzt allmählich heraus. Da gibt es Text. Und ich muss schauen. Also es ist immer wichtig, dass ich im Stoff bleibe und mich jetzt auch nicht von Marktmechanismen drängen lasse oder irgendwie auf die Tube drücke, weil der Markt ruft, sondern den Zeitpunkt. Ich schreibe auch gern schnell oder ich schreibe auch gern gezielt an einem Buch auf eine Veröffentlichung hin. Dann muss aber so ein innerer Zustand auch immer wieder hergestellt werden. Und wenn das funktioniert, dann bin ich ganz guter Dinge, dass nächstes und / oder übernächstes Jahr dann die nächsten Bücher vielleicht schon erscheinen.
Marius Hulpe war das über sein Schreiben in der Zukunft und über seinen Roman Wilde Grüne Stadt oder Im Labyrinth des entwurzelten Lebens, jetzt erschienen im Dumont Buchverlag. Marius, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Thorsten, wie ist das eigentlich bei dir nach all den Jahren, die du jetzt schon mit Büchern und zwischen Büchern verbringst? Kennst du das immer noch, dass du manche Nächte komplett durchliest und nicht mehr das Buch nicht mehr aus der Hand legen kannst und völlig versinkst in der Lektüre?
Ja, absolut. Also zum Glück auch immer noch sehr, sehr häufig. Ja, das ist ja eigentlich das, was Literatur in großen Teilen auszeichnet, dass sie einen so unmittelbar berührt und für sich einnimmt, dass man eigentlich gar nicht davon loskommt und unbedingt so lange wie möglich weiterlesen möchte.
Das heißt, du kennst eventuell auch diesen Lesekater. Das ist der, den man nicht vom Trinken bekommt, sondern wenn man bis 3 Uhr nachts beispielsweise gelesen hat und dann so müde, aber extrem zufrieden irgendwie so in den Seilen hängt am nächsten Morgen.
Ja, absolut. Ich dürfte es wahrscheinlich gar nicht so laut sagen hier, aber ja, natürlich ist der auch bekannt. Ja.
Nachts lesen heißt ja auch, durch die Nacht sich zu lesen. Und das ist ein ganz gutes Stichwort, dieses durch die Nacht. Beim Date mit Dumont ging es nämlich auch um dieses Buch, über das wir jetzt gleich sprechen wollen. Und ich kann schon vorab sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr besonderes Buch. Hören wir mal rein.
Ein Roman, der von einem Mann erzählt, der eigentlich eine komplett bürgerliche Existenz lebt, verheiratet, 2 Kinder, ein Junge, ein Mädchen, dessen Leben aber komplett aus den Angeln gehoben wird, als sein Sohn, ungefähr 18 ist er da, einen Autounfall baut unter Alkoholeinfluss und verstirbt. Was sich herausstellt, ist, dass es Suizid war. Was sich während der Lektüre dem Leser nach und nach erschließt, ist, dass der Vater, der Ich-Erzähler des Romans ist, nicht unschuldig an dem Tod seines Sohns ist. Er hat nämlich kurz vor seinem Tod eine Affäre begonnen mit einer deutlich jüngeren Frau. Und der Familie ging es nicht mehr so richtig gut. Erzählt wird das nicht chronologisch. Es ist so ein bisschen... Ich glaube, ich habe irgendwann mal intern gesagt, also es gibt wie einzelne Erinnerungssplitter, die so ein bisschen miteinander verwoben sind und aus denen sich nach und nach dann der Roman ergibt, der im Kern natürlich dann eben von den großen, düsteren Fragen des Lebens erzählt. Also es geht um Trauer, es geht um Schuld, es geht um Suizid, es geht natürlich in irgendeiner Art und Weise auch um Depression. Es ist ein wahnsinnig besonderes Buch, weil es mit einer enormen Dringlichkeit erzählt ist.
Sticksaterbacken und sein Roman Durch die Nacht. Jetzt muss man in diesem Fall eine ganz besondere Geschichte, finde ich, dazu erzählen. Ich bin nämlich auf diesen Roman aufmerksam geworden durch dich, Thorsten, weil ich gelesen habe, dass du in den sozialen Netzwerken so ein flammendes Plädoyer für das Buch gehalten hast. Das war der Grund für mich, es schon tatsächlich vor einigen Wochen zu lesen. Und es ging mir wirklich so, ich habe mit der ersten Seite angefangen und ich konnte nicht mehr aufhören, es zu lesen. Es ist tatsächlich ein wahnsinniges Buch, ein ganz besonderes Buch. Und das sage ich jetzt nicht, weil wir diesen Podcast hier machen, sondern weil mich das tatsächlich auch eine Lesenacht gekostet hat oder weil ich durch das Buch eine Lesenacht gewonnen habe. Wie bist du auf diesen Roman aufmerksam geworden und wie war diese Begegnung mit Durch die Nacht?
Im Grunde kann ich dir da in allen Punkten nur beipflichten, möchte alles zwei- bis dreifach unterstreichen. Mir erging es tatsächlich ganz, ganz genauso. Und in dem Fall war es so, dass wir schon sehr, sehr frühzeitig ein komplett übersetztes Manuskript dazu hatten. Das war noch nicht lektoriert, aber ich habe es mit in Urlaub genommen, habe es gelesen und mich hat selten bis nie die Lektüre eines Buches so sehr aufgewühlt und so sehr beschäftigt. Und da bin ich auch so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen, weil ich hatte das Problem, ich wollte mich unbedingt über dieses Buch austauschen. Es gab einfach niemanden, mit dem ich mich in dieser Situation austauschen konnte, weil das Buch eben noch lange nicht erschienen war und ich noch dazu im Urlaub war. Und ja, so das war meine allererste Begegnung mit diesem Text.
Was hat dich denn so aufgewühlt daran?
Das sind ganz viele Dinge im Grunde. Also ich glaube, eine Komponente ist eben, dass man sofort in diesem Text ist, dass einem dieser Text so unglaublich nahe geht sofort und dass Saterbacken in seiner Art zu erzählen so eine Nähe zu den Protagonisten und zu den Gedanken und Motiven schafft, wie ich das ganz, ganz selten ja, bisher erlebt habe. Und das erste Wort in diesem Roman ist Trauer. Und Trauer ist auch ein ganz prägnantes Motiv in diesem Roman, aber eben nicht nur. Es hat sehr, sehr viele Facetten und ja.
Trauer ist das Stichwort. Der Roman erzählt ja eine tatsächlich durch und durch traurige Geschichte. Wir erleben dort einen Familienvater, der seinen Sohn verloren hat und irgendwie versucht, auf allen möglichen Wegen mit etwas fertig zu werden, mit dem in dem Sinne nicht fertig zu werden ist. Das klingt jetzt hammerhart, das ist es auch. Und trotzdem kommt einem diese Lektüre ja nicht so hammerhart vor. Es bewegt einen wahnsinnig, aber es ist ja nicht so, dass man dieses Buch weglegen würde. Bist du dahinter gekommen, was das Geheimnis sein könnte? Ist es die Sprache? Ist es, was ist es wohl?
So ein bisschen. Also ich fand es einmal ganz besonders, diese Ambivalenz überhaupt dieses Romans zu fassen, weil diese Ambivalenz zeichnet sich einmal dadurch aus, dass das, was erzählt wird, eben überwiegend traurig ist und das Ganze aber in so eine präzise, unglaublich schöne und zutreffende Sprache, ja, dass es einerseits schrecklich und dennoch schön ist. Und ja, bei mir war es tatsächlich so, dass während der Lektüre auch immer noch so ein bisschen Hoffnung mit im Spiel war, so ein bisschen Hoffnung auf, ich weiß es gar nicht so recht, vielleicht irgendein Halt, irgendetwas. Und man muss natürlich bei dem Buch auch aufpassen, dass man nicht zu viel sagt und zu viel verrät, aber ja, es hat auch nochmal so einen, nicht nur gewissen Drive, sondern auch nochmal so einen Überraschungseffekt einfach am Ende, der nochmal eine ganz andere Dimension da und offenlegt.
Ja, das Ende, das, wie soll man das sagen, das haut einem so ein bisschen den Boden unter den Füßen weg, ne? Also.
Ja, also und das Besondere aber noch gleichzeitig ist, glaube ich, tatsächlich, dass es eben nicht nur die eine Lesart gibt, dass ganz viele Dinge in diesem Buch unterschiedliche Interpretationen zulassen und ja eben auch Diskussionen hervorrufen. Und ja, das Buch muss nicht nur gelesen, sondern gleichzeitig auch besprochen und diskutiert werden.
Durch die Nacht von Stieg Zelterbacken, jetzt gerade erschienen hier im Dumont Buchverlag, als Beitrag auch zum Gastlandauftritt Norwegens auf der Frankfurter Buchmesse. Wir haben darüber gesprochen mit Thorsten Wolwort. Wir waren dabei bei diesem Date mit Dumont und damit sind wir jetzt zumindest auch mit unserem persönlichen Date mit Dumont für diesen Monat am Ende. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche haben oder vielleicht auch mal ein Date mit uns, dann schreiben Sie uns doch gerne an podcast@dumont.de. Am Mikrofon für heute verabschieden sich Martin Becker
und Tabea Sörgel.
Dumont auf Sendung. Der Podcast mit Büchern.